Es ist personenabhängig. Also es gibt Unternehmer, die kommen in eine Krise aufgrund äußerer Umstände, die nichts mit, die wenig mit ihrer Persönlichkeit zu tun haben. Und es gibt Unternehmer, die kommen aufgrund ihrer Persönlichkeit und ihres Charakters, ihrer Gewohnheiten in diese und auch immer wieder in diese Umstände. Und da sind im Charakter, in der Persönlichkeit Dinge angelegt, die sich entweder ändern müssen und ändern, auch ändern lassen. Bei mir war halt der Schmerz enorm groß und das Scheitern ja auch enorm groß, was mich zur Änderung gebracht hat.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Punkt Genau. Ich bin Simir Versali, Ihr Podcast-Host und Interim-Manager für Finanzen, Rechnungswesen und Controlling. Und heute in der 85. Ausgabe begrüße ich Michael Schwiembacher, der eine Unternehmensgruppe aufgebaut hat, hart gelandet ist und sich neu sortiert hat. Heute gestaltet er ein Ökosystem, in dem Unternehmen miteinander wirtschaften. Als Mitorganisator des Beyond Economy Festivals gibt er dieser Haltung eine Bühne. Michael, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für deine Einladung.
Michael, wir starten mit ganz am Anfang deiner Geschichte und arbeiten uns dann langsam nach vorne. Und zuerst möchte ich ganz gerne ein bisschen ganz weit zurückzugucken. Und du hattest ja auf dem letzten Beyond Economy Festival dazu auch einen Vortrag ja gehalten. Es geht, du bist mit Kraft und mit viel Enthusiasmus in die Gründung der LST Group gestartet. Was war euer Kern bei LST? Für wen wart ihr da und welches Problem habt ihr damals denn gelöst?
Gerne. 2000 war das, rund 2000 starteten wir mit dem Internet in die traditionelle Branche der Anbaugeräte, Recycling-Equipment für Baumaschinen. Also wir haben damals Geräte in Deutschland, teilweise in Europa, erfasst, dann im Internet angeboten und verkauft. Das war also ganz früh, da war ich auch noch sehr jung. Und so startete das Ganze, dass wir dann irgendwann selbst Geräte im Bestand hatten, eigene Werkstätten aufgebaut haben, eigene Produkte entwickelt haben und unter der eigenen Marke LST diese Anbaugeräte für Baumaschinen dann vor allem international vermarktet haben, bis wir dann 2005 auch angefangen haben, vermehrt in Deutschland zu verkaufen.
Ich bin ja Finanzler und Interim-CFO und komme oftmals so in mittelständische Unternehmen. Dann ist mal so die erste Frage, nach was du dich orientierst. Wenn du sagst, naja, ihr habt da so gestartet, was waren denn so für dich so die ersten Kennzahlen aus der Erinnerung heraus? Vielleicht hast du da noch so ein paar präsent für uns, dass man mal vielleicht hört, worauf man denn achten kann.
Ja, also damals zu Beginn war für uns natürlich der Umsatz, also für mich persönlich war der Umsatz das Wichtigste, darüber haben wir uns definiert. Im Nachhinein auch ein Fehler, sich über Umsatz zu definieren. Vielmehr wäre eine ergebnisorientierte Messung sinnvoll gewesen, also was EBIT oder EBITDA anbelangt. Ja, also wir haben damals angefangen mit 500.000, 1 Million Umsatz und sind dann bis weit an die 100 Millionen Euro Umsatz über 13 Jahre nach oben gegangen. Aber so 2005 war so der erste Moment, wo wir mal die 2, 3 Millionen Euro Umsatz hatten. Das war schon dann eine richtige Firma, so wie ich das bezeichnet habe. Für mich, wir hatten damals einen Rohertrag von so 35-40%, also so 1 Million Euro Rohertrag. Und die haben wir dann entsprechend mit den Mitarbeitenden neu investiert. Also wir haben immer thesauriert die Gewinne und es ging immer nach vorne und weiter. Ja.
Wann war denn dann zum ersten Mal so das erste Gefühl bei dir angekommen, da kommt Gegenwind auf? Also war es dann irgendwie eine Entscheidung, wo du gemerkt hast, naja, also puh, jetzt ist der Druck von draußen, jetzt müssen wir die ein oder andere Entscheidung. Oder was war so der Moment, wo du sagtest, ey, da passt was nicht?
Das war zur Finanzkrise 2008. Da haben wir, oder da habe ich das erste Mal dieses höher, schneller, weiter Wachstum von selbst kommend oder aufgrund der Historie eingeleitet, sich realisierend. Das war das erste Mal, dass das nicht mehr der Fall war. Und das war auch eine der Ursachen des späteren Scheiterns, dass man in dieser Krise nicht richtig funktioniert hat, beziehungsweise zu aggressiv nach vorne gegangen ist. Damals hatten wir negative Auftragseingänge. Die Kunden haben storniert, es hat sich alles in Länge gezogen, die ganzen Märkte waren verunsichert. Und wir waren da 2007 in einem starken Wachstumsszenario, da haben wir einige neue Vertriebsniederlassungen aufgebaut und wir hätten dann eigentlich um 50% der Belegschaft wieder abbauen müssen. Also wir haben 100% aufgebaut, das war ein riesen Wachstumsschub mit auch Integration einiger kleineren bestehenden Firmen in die LST Group und das wollte ich natürlich als junger Unternehmer damals mir nicht eingestehen, dass es dann einen Weg zurückgeht, dass man da sagt, gut, jetzt müssen wir hier auf die Bremse, jetzt müssen wir 30%, 40% der Mitarbeitenden leider erstmal wieder freistellen, vielleicht mit dem Ziel, sie wieder einzustellen, wenn es wieder läuft. Und da hatten wir zu wenig Eigenkapital, sind da einen zu starken Wachstumskurs gegangen und das waren so bei dem Gegenwind, das war ja ein relevanter Gegenwind, da hätte man auch managementmäßig Entscheidungen treffen müssen, die damals nicht gefallen sind.
Danke, dass du uns da so mitnimmst in das, was so aus heutiger Sicht vielleicht nicht so ganz richtig gelaufen ist. Wie war denn damals so ein bisschen, also mich interessiert natürlich auch immer die Finanzierungsseite, wart ihr bankenfinanziert?
Wir waren bis 2005, hatten wir fast keine Finanzverbindlichkeiten. 2008, 2009 hatten wir dann ein bisschen, so 500.000 ungefähr oder Millionen Konto Korrent und sowas, also so überschaubar. Und um die Reduktion der Mitarbeiter und der Umsätze und der Standorte nicht vollziehen zu müssen, haben wir uns dann mit Fremdkapital und Mezzanin haben wir uns dann da, ich sag mal, vollgepumpt bis auf Anschlag. Leider keine richtigen Gesellschafter mit an Bord geholt. Das ist eine zweite Ursache des Scheiterns, dass man eben nicht teilen wollte. Also ich mit meinem Ego und Wachstumsdrang wollte nicht teilen, also nicht mal 10 oder 20%, sondern ich wollte der 100% Gesellschafter und CEO sein und habe da keine Augenhöhe zugelassen. Ich hatte da großartige Angebote von Hidden Champions und auch Weltmarktführern im Baumaschinen- und Anbaugerätebereich, die hätten auch super gepasst und ich habe das damals alles ausgeschlagen und wollte es nicht haben, weil ich es eben aus Machtanspruch nicht zulassen wollte. Und so kam es eben, dass wir jedes Jahr weitere Finanzverbindlichkeiten, also alles zinstragende Finanzverbindlichkeiten aufgebaut haben und das war der falsche Weg.
Sehr, sehr spannend, weil du einerseits natürlich so ein bisschen das widerspiegelst, was ich immer wieder im Mittelstand sehe, ja, so ein bisschen diese, das nicht eingestehen wollen auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben diese gleichzeitig sich aufbauenden Schulden, ja, die du dann ja natürlich auch über eine Liquidplanung irgendwie abbilden musst, damit du sie irgendwann mal wieder bedienen kannst. Und dann gibt es ja dann irgendwann mal diesen Kipppunkt, diesen berühmt-berüchtigten, wo dann das System letztendlich kippt, ja, wo halt beides zusammenkommt. Wie war das bei dir? War das so ein Moment, wo du dir abends sagtest, gingst aus dem Büro, machst das Licht aus und dachtest, jetzt könnte es wirklich richtig arg eng werden? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also bei uns war es ein sich aufeinander stapeln von Problemfeldern, die immer mehrschichtiger und komplexer wurden. Es gab auch nicht den Moment, der dann dazu geführt hat, sondern man hat es immer weiter versucht und es ist ja immer gut gelaufen. Wir waren ja super erfolgreich mit Aufträgen und mit Akquisitionen und mit Marketing und Messen und so weiter. Und man hat also immer die nächste Chance genommen. Es ist auch oft und gut gegangen. Trotzdem war es eben dann in 2013 dann sich überschlagend. Da haben sich dann mehrere Dinge gleichzeitig ergeben. Wir hatten also diese ursprünglichen Probleme im Unternehmen, die so 2007, 2008 ihren Anfang nahmen, also 5 Jahre später. Wir hatten dann einen großen Maschinenpark aufgebaut. 2012 haben wir dann 3, 4 Baumaschinenunternehmen, also Händler und Baumaschinenhändler dazu gekauft. Die haben wir dann integriert und wir hatten also dann sehr hohe Maschinenbestände für die Vermietung und für den Verkauf. Da gab es dann 2013, also 12 auf 13, gab es dann enorm langen Winter. Da standen dann die ganzen Maschinen rum, also 3 Monate keine Mietumsätze, im Monat 2,5-3 Millionen Tilgung für diese Zins und Tilgung für diese Maschinen. Und dann ging also die Saison wieder los. Dann hatten wir die Bauma, das war nochmal eine riesenfinanzielle Belastung, auch 1,5 Millionen Euro Budget. Und wir haben dann ganz gut verkauft und ganz gut das ganze Thema vorangetrieben. Auch die Auftragsbestände waren okay. Dann kam die Konsolidierung der Finanzstruktur zustande, also die Finanzierung der Finanzstruktur zusammen. Wir haben also 2012 das eingeleitet, dass wir also von vielen Gesellschaften und vielen Banken, es waren über 30 finanzierende Banken in der Gruppe, wollten wir also konsolidieren auf 3 bis 5. Und das war also, da war Voraussetzung eine Konzernbilanz mit SAP FI, was wir damals 2012 eingeführt haben. Und das hat dann in 2013 auch alles nicht geklappt. Da kam nicht das raus, was wir haben wollten. Nicht, weil die Zahlen oder die Inhalte falsch waren, sondern weil wir es rechnungsmäßig nicht hingekriegt haben. Und dann haben die ersten Banken angefangen zu sagen, ja, wenn das jetzt so ist, dann verlängern wir aber nicht. Und dann war aber die eine oder andere Bank im Lead, die wollten das Geschäft machen. Die haben es dann vielleicht auch noch die eine oder andere Bank abgelöst. Dann ist das alles so langsam gekippt. Und dann war es eben so, im Februar war noch alles bestens und im Juni waren wir dann tatsächlich in Schieflage. Da hatte dann die erste Bank die Linie nicht verlängert. Das war auch eine der kleinsten Banken. Das sind immer die kleinsten Banken, die das Ganze ins Rollen bringen, also meistens zumindest. Und dann hatten wir noch den Juli, August, September Restrukturierung, Sanierungsphase mit Quick-Check-Gutachten und Szenarien und Beirat und Bankverhandlungen und Standstill und allen möglichen Restrukturierungsmaßnahmen, die es so gibt. Das hat sich dann aber im September nicht aufgelöst in Wohlgefallen und somit musste ich dann die Entscheidung treffen Ende September für die Holding und für 6 operative Gesellschaften unter der Holding dann Insolvenz anzumelden, was wir dann auch in einem Schwung gemacht haben. Also dann auch keine Salamitaktik, sondern dann wirklich Tabula Rasa und mussten also dann im Oktober mit dem vorläufigen Insolvenzverfahren starten, was dann am 1. November dann auch die Insolvenzeröffnung zur Folge hatte. Und dann ging das Ganze eben in die Zerschlagung und in den Verkauf der einzelnen Bereiche, was wiederum eine neue Lebenserfahrung und Epoche darstellt.
Oh, vielen Dank für deine wirkliche Offenheit hier auch da und Skizzierung, wie das letztendlich alles zustande gekommen ist. Eine persönliche Frage, die ich da an der Stelle ganz gerne an dich richten würde, wäre, wie ist dir denn persönlich ergangen in dieser Phase? Also wirklich so rein körperlich, mental, wie hat sich das dann so bei dir, wir kommen quasi von diesem, ich sag jetzt mal einfach, Turbo-Kapitalisten, höher, schneller, weiter, Wachstum und wir gehen nach vorne, du gibst nicht ab. Und dann kommt dieser Moment, wo dann diese kleine Bank Schluss macht. Was macht das mit dir gemacht, persönlich? So ein bisschen, kannst du da uns mal erzählen, wie es dir so ergangen ist? Ich meine, ich weiß nicht, warst du damals schon verheiratet eigentlich?
Genau. Zur kleinen Bank noch ganz kurz. Also es war eine relativ große Sparkasse, aber sie hatte eine kleine Linie. Also die hatte 500.000 Linie und die hat sie nicht verlängert. Und das musste sie natürlich allen gleich mitteilen. Und da ist dann los. Ja, trotzdem, die Schuld lag absolut bei mir. Ich möchte da niemand die Schuld geben. Das sind andere Themen. Genau. Ich persönlich war verheiratet mit meiner wunderbaren Frau, hatte einen Sohn, der war schon 3, 4 und einer, der ist gerade geboren, der ist übrigens an dem Tag in München geboren, an dem ich die 7 Insolvenzanträge beim Amtsgericht eingereicht habe, also zeitgleich. Also richtig Spaß zwischen den unterschiedlichen Welten da hin und her, einerseits Kindesglück, andererseits Untergangsstimmung. Und ja, also ich hatte ja alles, was ich hatte an Energie und Geld und Bonität und Bürgschaften. Ich habe ja für viele 10 Millionen Euro gebürgt auch. Hatte ich ja in die LST Group gesteckt. Und das war also wirklich meine Selbstverwirklichung, mein Ego-Trip, in dem ich mich da positioniert habe. Und als es dann so war, dass ich die Insolvenz anmelden musste, auch davor schon, hatte ich keine körperlichen oder psychisch-physischen Themen, die mich da negativ beeinflusst haben. Ich war erst 30. Das kann natürlich dazu beitragen oder trägt dazu bei, dass man das Ganze noch relativ locker nimmt. Ich glaube, wenn ich 50 gewesen wäre und da meine Existenz komplett verloren hätte, das wäre wahrscheinlich anders. Wobei ich hatte gar keine Zeit zum Jammern, weil mit zwei kleinen Kindern und einer Frau zu Hause mit einem Säugling, da brauchst du jetzt nicht Mimimi machen, ja. Also das nützt nichts, da muss es weitergehen. Die Schuldfrage war für mich immer klar, ne? Also selbst verschuldet, selbst verantwortet. Und dann muss man die Suppe eben auch auslöffeln. Und mit einer jungen Familie hast du da auch jetzt, also ich persönlich für mich habe da den Anspruch, eben das zu regeln. Das habe ich dann auch bestmöglich getan. Und so ging es eben dann in die Sanierungsphase, in den Neuanfang. Und also es war wirklich jeden Tag so, dass ich in der Früh aufgestanden bin und geguckt habe, wie geht es jetzt besser weiter. Ne? Also war gar keine Zeit zu lamentieren oder zurückzublicken, zumindest nicht das erste halbe Jahr.
Ist dann später nochmal irgendwann hochgekommen, dass du gesagt hast, jetzt möchtest du doch nochmal für dich persönlich aufarbeiten? Oder
ja.
Kannst du das aus heutiger Sicht
tatsächlich
sagen?
Tatsächlich, also so im Februar, März des Folgejahres, waren dann 6 Monate rum, das war Anfang 2014, da habe ich dann angefangen, die Sachen aufzuschreiben. Also ich habe dann alles nochmal aufgeschrieben. Also ich habe wirklich 2001 angefangen und habe dann so die Meilensteine und die Problemfelder und die, was ist denn da jetzt eigentlich schiefgelaufen? Du warst doch der Überflieger. Wie konnte das passieren? Was waren die einzelnen Ursachen? Das habe ich dann tatsächlich ein halbes Jahr lang intensiv betrieben, um auch als Mensch zu reflektieren und auch für die Zukunft zu lernen aus den eigenen Fehlern. Das habe ich dann sehr intensiv getan, hat mich aber nicht runtergezogen. Ne? Also mich persönlich, es war eine sachliche Aufarbeitung. Und weil du fragst, wie es einem da so persönlich geht, es gibt natürlich viele, die nehmen das persönlich anders. Bei mir war es rückblickend betrachtet so, dass ich das Berufsleben immer stark von dem Privatleben getrennt habe. Also meine Erfüllung findet in der Psyche im Privatleben statt. Also da versuche ich auch wirklich harmonisch, konstruktiv, partnerschaftlich mit allen zu arbeiten. Und im Berufsleben war ich damals alles andere als kooperativ, partnerschaftlich. Da war ich Raubritter. Und das habe ich eben sportlich genommen. Das hat mich aber nicht persönlich beleidigt, wenn ich da mal verloren habe oder wenn ich da gescheitert bin. Und so konnte ich da ganz gut diese Phase überdauern und überstehen, weil ich eben die persönliche, private Stütze aus meiner Familie heraus hatte.
Viele brauchen ja möglicherweise dann auch Unterstützung jedweder Art. Dann schließen wir auch das Kapitel ab und gehen gleich rüber in die nächste Phase deines beruflichen Tuns und Wirkens. Du bist quasi vom Solo-Selbstständigen oder vom Turbo-Kapitalisten oder vom Turbo-Unternehmen bist du hingekommen zu einem Systemarchitekten. Du hast das SYM-Ökosystem aufgebaut, eine Elektronikplattform, hier wie schon angeteasert in der Nähe von München. Und da ist natürlich die Frage, wie kam es denn dazu? Weil das Prinzip ist ja heute komplett anders. Ja, es ist ja völlig anders als vorher. Und da ist natürlich die erste Frage, wie bist du in dieses Ökosystem hineingewachsen? Und was macht dieses Ökosystem? Lass uns mal ein bisschen hören, worum geht's da? Was war so die Idee und wie vor allen Dingen waren deine Anfänge?
Gerne. Also wir haben 2013 Ende mit der Insolvenz der Auffanggesellschaft gegründet, eine Managementgesellschaft. Da haben wir das Management 10 Mitarbeitende gebündelt. Die waren auch zum Teil mit beteiligt. Ich war dort angestellt, aufgrund der Bürgschaften etc. war das ja alles äußerst schwierig. Und wir haben dann angefangen, für die Insolvenzverwaltung, für die insolventen Gesellschaften und dann auch im zweiten Schritt für andere kleine und mittlere Unternehmen Managementleistungen zu erbringen. Wir haben also dort IT-Services, Controlling, Finanzierung, Vertrieb, alles, was so Management-Unterstützungsfunktionen sind, die wir eben in unserer Zentrale der Holding auch immer geleistet haben, zu erbringen. Und dann haben wir gesagt, okay, wie könnte man denn jetzt die Strategie von Michael Schienbacher als Unternehmer, Lucia und Michael Schienbacher als Unternehmerfamilie, wie könnte man das jetzt neu auf die Beine stellen? Und so kam es eben, dass wir gesagt haben, okay, so eine Managementgesellschaft für kleine und mittlere Unternehmen, das können wir eigentlich. Jetzt haben wir einmal gesehen, wie man es sehr stark wachsend auf die Beine stellt, dann wie man es restrukturiert, saniert und wie man es nach unten erlebt und was dann alles kommt. Man erlebt und lernt ja enorm viel nach so einer Insolvenz, wenn alle Steine nochmal umgedreht würden und jeder Vertrag geprüft wird und wenn alles nochmal genau auf links gedreht wird, da hat man natürlich ein Riesen-Know-how, auch wie es nicht geht und damit auch wie es geht. und wo man eben selbst entscheiden kann und wo man Berater hinzuziehen sollte oder muss. Und so haben wir also gedacht, okay, Management für KMU, das klingt eigentlich sinnvoll. Und ich habe mir auch gesagt, ich möchte, wenn ich nochmal scheitern sollte, aus welchen Gründen auch immer, möchte ich, wenn ich nochmal 10, 15 Jahre meines Lebens so viel Lebensenergie da reingebe in mein Berufsleben, dann möchte ich zurückschauen und etwas bewegt haben, was nicht nur Geld ist, also irgendwo einen sozialen oder ökologischen Impact erzeugen. Und dann habe ich gesagt, okay, Klein- und Mittelunternehmen, das Rückgrat der deutschen Gesellschaft, das ist eigentlich etwas, wofür es sich zu leben, zu kämpfen, zu arbeiten lohnt. Und dann sind wir da rein und haben also Services definiert, alles rund um Management, Unterstützung, alles digital. Habe damals einen Artikel geschrieben, die digitale Revolution, veröffentlicht in Forum. Da ging es eben um diese ganzen KI-Themen, die jetzt präsent sind. Das war mir alles schon klar. Ich war ja immer führend in der Digitalisierung im Mittelstand. Auch schon mit 20 haben wir da mit Internet und Co. und Datenbanken und allem die Sachen nach vorne getrieben und gepusht. Und dann habe ich mir die Firma alles angeschaut und wir haben Startups begleitet, hochfinanziert mit Venture Capital. Dann waren sie weg. Also in dem Moment, wenn die 15 Millionen eingesammelt haben, dann waren die weg. Dann waren die eben bei Deloitte, bei EY in Richtung SAP unterwegs. Also dann waren die weg aus KMU. Und wir haben Restrukturierung, Sanierungen gemacht von mittelständischen, also von, ja, mittelständischen Firmen, also zwischen 5 und 1000 Mitarbeitenden. Da haben wir mir die Gesellschafter, Familienunternehmer vertreten in solchen Krisensituationen. Und oft war es eben so, als wir dann mit der Restrukturierung einigermaßen durch waren, dann sind die Unternehmerpersönlichkeiten wieder in die alten Muster zurückgefahren. Und das war es dann mit der Augenhöhe. Und dann waren die wieder weg, ne? Also Offenheit, Transparenz, Verlässlichkeit, Augenhöhe, die Werte, für die wir stehen, die wir uns 2014 gegeben haben, also eben retrospektiv gesagt haben, okay, was waren die Gründe des Scheiterns? Keine Augenhöhe, keine Verlässlichkeit, keine Offenheit. Also haben wir uns diese Leitwerte gegeben und die waren dann mit diesen oft narzisstischen Unternehmerpersönlichkeiten nicht lebbar, wenn die aus dieser Krise raus waren. Also während der Krise waren sie immer verfügbar und haben sich da verändert. Und in dem Moment, wenn dann wurde wieder der Porsche bestellt, es ging von vorne los. Und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein. Und die normalen kleinen Firmen, die konnten sich uns nicht leisten. Also egal welcher Stundensatz, ob das 30 Euro oder 100 Euro oder 300 Euro, also es war einfach Sanierungen, haben viel Geld bezahlt, Ventures, Startup-Finanzierungen auch. Nur der normale KMU-Bereich war nicht in der Lage zu bezahlen. Haben wir uns das analysiert. Jetzt komme ich auf das Thema Ökosysteme. Dann haben wir das eben tiefgehend analysiert. Wie können denn diese kleinen Firmen überhaupt in Zukunft überleben? Wettbewerb, Digitalisierung, Großkonzerne, Plattformökonomie, Fachkräftemangel. So viele Parameter, wir haben mit dem Zukunftsinstitut damals eng zusammengearbeitet. Diese Megatrends ausgewertet haben gesagt, wir behaupten jetzt mal 2030 existieren kleine Unternehmen nur noch zu 50%. Das war 2015, haben wir diese These aufgestellt. Und dann haben wir überlegt, wie könnten denn unter der Prämisse Demografie, Nachfolge, alle Faktoren, die ich vorhin aufgezählt habe, wie könnte denn dann eine Wirtschaft aussehen, die diese kleinen Firmen, die ja so wichtig sind, um eben Innovation, Resilienz, Lieferketten, regionale Wertschöpfung, regionale Anpassung, Veränderungsfähigkeit zu gewährleisten in der Wirtschaft. Wie könnte das denn aussehen? Und da kamen wir dann nach vielen Gesprächen, da habe ich auch mal Markus Sauerhammer und dich flankiert in der Industrie- und Handelskammer in München. Damals warst du dort noch, 2014, 15 war das. Da haben wir uns mit Startups auseinandergesetzt, mit Crowdinvesting, mit den ganzen Themen, Mittelstand, Nachfolge. Und dann kamen wir am Ende, nachdem alle Institutionen uns gesagt haben, also von alle Universitäten, Banken, Forschungseinrichtungen, IHKs, Handwerkskammern, die haben alle mit den Schultern gezuckt und haben gesagt, in Wirklichkeit müssen wir sagen, wie man heutzutage eine kleine Firma zukunftsfähig führt, was es dafür heute braucht, wir wissen es nicht. Und da kam ich dann raus bei einem Förster, dem Rainer Kant von Baum e.V., einem Verband für nachhaltiges Wirtschaften mit einem geschlossene Unternehmensberatung, und der hat uns im Wald erklärt, wie ein Ökosystem im Wald funktioniert. Und das war dann die Erkenntnis zu sagen, okay, Symbiose zwischen vielfältigen, kleinteiligen Einheiten, bei uns Unternehmen, führt zu einem Mehrwertkreislauf, wie er in der Natur entsteht, der eben am Ende für mehr Humusschicht, für mehr Vielfalt, für mehr Wert sorgt durch Symbiose. Und so kamen wir 2015 zum Thema Ökosystem und Ökosystemökonomie, wie wir eben mit SYM, deswegen heißt die Firma jetzt auch so, SYM für Symbiose, wie wir mit SYM entsprechend Ökosysteme initiieren und gestalten. Das ist eine sehr komplexe Angelegenheit, weil man ganze Wirtschaftskreisläufe in Gang setzen muss. Das sind Lieferketten, das sind Technologien, das sind Daten, das sind Kultur, das ist Vision, das sind Aktivitäten, das ist Verbindungen, Community, Gemeinschaft, Werte. Das heißt also eine sehr multidimensionale Aktivität, die wir da aufgebaut haben über jetzt mehr als 10 Jahre. Und so konnten wir das Ökosystem rund um den Technopark Sauerlach, den du erwähnt hast, initiieren und den Technopark in seinem Unternehmenswert, in seinem Immobilienwert auch steigern durch die Attraktivität, die wir dort entwickeln und gestalten konnten. Und wir konnten auch ein Ökosystem in der Elektronik mit dem Namen Symtronics 2018 initiieren und bis heute entsprechend forschen und entwickeln. Jetzt sind wir gerade kurz vor der Wachstumsphase bei Symtronics. Sind sehr lange Zyklen, also Ökosysteme haben nicht 3 Jahre, nicht 5 Jahre, sondern eher so 10, 20, 30 Jahre, wenn man Ökosysteme sich anschaut. Und wir mit SYM sind eben ein Unternehmen, wir bezeichnen uns als Ecosystem Development and Operations Company. Wir entwickeln und betreiben Ökosysteme der Dimensionen Branchen-Ökosysteme, Immobilien-Ökosysteme und auch regionale Ökosysteme.
Jetzt hast du so viele Inhalte mir zugeworfen und zugespielt. 2 Dinge würde ich ganz gerne noch mal mir genauer anschauen. Ein bisschen, bevor wir dann noch mal ganz genau auf das Ökosystem gucken. Ein Thema, du hast gesagt, naja, kaum sind die Unternehmer aus der Krise, dann steht der Porsche schon wieder vor der Tür. Ist das ein Phänomen, weil ich es auch als Finanzler immer wieder erlebe, dass also in der Krise hier man relativ lampfromm und oh ja, nee, und alles ganz schwierig. Und dann geht's wieder raus und dann geht's wieder von vorne los. Wie würdest du dieses Phänomen bezeichnen? Also damals als Berater, wenn ich also heute unterwegs bin, das hat sich ja nicht geändert in diesen 10 Jahren, dieses Verhalten. Woher kommt das, meinst du?
Es ist personenabhängig. Also es gibt Unternehmer, die kommen in eine Krise aufgrund äußerer Umstände, die wenig mit ihrer Persönlichkeit zu tun haben. Und es gibt Unternehmer, die kommen aufgrund ihrer Persönlichkeit und ihres Charakters, ihrer Gewohnheiten in diese und auch immer wieder in diese Umstände. Und da sind im Charakter, in der Persönlichkeit Dinge angelegt, die sich entweder ändern müssen und ändern lassen. Bei mir war halt der Schmerz enorm groß und das Scheitern ja auch enorm groß, was mich zur Änderung gebracht hat. Viele Unternehmer, die ähnlich veranlagt sind wie ich, Ego, Macht, Gier, gefördert durch Intransparenz, fehlende Augenhöhe, fehlende Wertschätzung. Diese Unternehmer, die kommen oft aus diesen Krisen relativ einfach wieder raus. Und dann ist ja dieses Muster und diese Gewohnheit wieder da. Und dann geht es genauso weiter wie vorher. Also in der Krise, dann zählt Augenhöhe. Ja, ich lege alles offen, ich lasse die Hosen runter, ich und so weiter. Und dann, wenn es dann wieder läuft, dann ist man raus. Ne? Und das ist aber normal. Also das ist auch nichts Schlimmes. Ich glaube, so funktionieren viele Unternehmen auch. Bin auch niemandem böse deswegen. Die Menschen sind so. Und der Mensch an sich ist auch so. Ja,
ja, und das Zweite, was mich natürlich auch interessiert, ist, also du hattest ja vorhin mal gesagt, naja, Umsatz kann nicht eine wirkliche Kennzahl sein. Ne? Nicht wirklich. Jetzt warst du ja quasi auch schon jetzt viel, viel Schritte weiter, hast den Tiefpunkt da durchschritten. Als ihr damals in der Managementberatung wart, kannst du mal so 1-2 Sachen nennen, wo du sagst, das war damals so ein Thema, da hat man nicht hingeguckt, war ein Auslöser, hätte man sehen können für die Krise, hat man dann später wieder fortgeführt oder noch verfeinert. EBIT, EBITDA ist so ein Thema, aber darüber hinaus habt ihr sicherlich noch andere Sachen gesehen, KPIs, die vielleicht in irgendeiner Form durchaus Relevanz haben. Vielleicht kannst du da nochmal das eine oder andere aus der Historie heraus erzählen.
Die zwei höchsten Indikatoren, die für mich bei jedem Unternehmen in Frage kommen, ist Kundenzufriedenheit und Mitarbeiterzufriedenheit. Fluktuation betroffen. Ja. Also wenn ich reingehe und ich sehe, die Mitarbeiter wechseln alle 2-3 Jahre durch oder die Mitarbeiter sind grundsätzlich unzufrieden, passt was nicht an der Führung, am Geschäftsmodell. Das ist ein wesentlicher Treiber. Der andere Treiber ist die Kundenzufriedenheit, also wie zufrieden sind die Kunden. Das sieht man auch oft an Firmen, die keine Kundenbefragungen machen, die sich also davor sträuben, weil sie den Spiegel nicht vorgehalten bekommen möchten. Das sind also zwei qualitativ existenzielle Indikatoren für mich. Und ansonsten die normalen Finanzkennzahlen, das ist alles logisch, ne? Wie groß ist die Pipeline, wie viel ungefähr Angebote, Auftragswahrscheinlichkeit, Auftragsbestand, Lagerbestand, Reichweiten, Forderungen, Kreditoren, Risiken etc. Also das ist, glaube ich, alles der normale Stand, wo ich immer ein Augenmerk drauf halte, wie gesagt, ist Mitarbeiter.
Ja, ganz spannend, weil ich halt auch in meinen Mandaten dafür so eine Empfänglichkeit habe. Und wenn du dann feststellst, dass die Mitarbeitenden alle paar Wochen gehen, ja, also es ist quasi Aderlass, dann musst du dich halt wirklich fragen, woran liegt das, ja? Und das, also wenn es dann diesen Abbau gibt, ja, wenn es weniger Fluktuation gibt oder wenn es dann so plötzliche Wegbrüche gibt von wirklich wichtigen Personen, dann hast du halt natürlich, musst du dir diese Frage stellen und da gebe ich dir vollkommen recht, das ist eigentlich eine Wahrnehmung, die kriegst du als erstes hin, ja, und gerade wenn du dann über die Führung kommst und dann natürlich zu den harten Kennzahlen, das steht im Einklang, ja. Zum Technopark Sauerlach würde ich ganz gerne nochmal einen Blick drauf werfen, bevor wir dann auch zum Festival kommen. Den Technopark, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das so ein Gewerbepark, wie man, also aus der Historie, der irgendwo leer stand und den ihr dann bezogen habt? Oder ist das etwas Neues, was in Sauerlach entstanden ist? Kannst du mal uns da ein bisschen mitnehmen, wie wir uns das vorstellen müssen?
Ja, gerne. Also der Technopark Sauerlach, das war eine Gewerbeimmobilie, die gehörte dem Herrn Alfons Doblinger von der DIBAG oder die DIBAG, einer der größten Immobilien Tycoone in Deutschland, den kennt fast keiner, aber über 80 Jahre alt mittlerweile, ein ganz alter Hase und also nicht alt im Sinne von alt, sondern wirklich hochgescheit und bestens vernetzt, Milliardär. Und der hat also diesen Technopark verkauft an einen Mieter vor Ort und wir durften dann mit SYM diesen Technopark überhaupt erstmal Technopark nennen und dann weiterentwickeln. Der hatte also Mietleerstand von ungefähr einem Drittel und hat so 5000 Quadratmeter Mietfläche, ist also im Süden von München und ist also eine Single-Tenant-Immobilie gewesen, die wir dann entwickelt haben zu einer Multi-Tenant-Immobilie, haben dort Gemeinschaftsflächen entwickelt. Wir haben angefangen, eine Community aufzubauen, die Brücken zu bauen zu Venture Capital, Private Equity. Wir haben dort die Startup-Szene angedockt, Kooperationen zu den Universitäten aufgebaut und konnten dann dort durch unterschiedliche Aktivitäten, unter anderem ein Naturcampus mit Schafen und mit Permakultur und Hochbeeten und entsprechende Activities und Vernetzungen, konnten wir es dann schaffen, dass wir diesen Standort da sehr attraktiv gemacht haben. Es waren dann auch einige Weltmarktführer vor Ort und auch weltführende Startups, also zum Beispiel 2Zero, heute super erfolgreich, zählt, glaube ich, zu den Top 100 weltweit. Die machen Recycling von Lithium-Ionen-Batterien. Die Sarah und die Xenia, zwei Gründerinnen, die hatten dort ihr erstes Büro, ihren ersten Produktionsstandort in diesem Technopark, ganz am Anfang. Wir hatten IQM vor Ort, das ist der Weltmarktführer für Quantencomputer, der Jan Götz als CEO des Jahres 2024. Konnten wir für dort gewinnen. Und dann kam Joby Aviation, ein F-Toll-Hersteller, der führende Flugtaxi-Hersteller der Welt. Die sind dort an den Standort und die haben diesen Standort dann auch, was die Größenordnung anbelangt, übernommen. Also die sind dann von 20% auf 30, auf 40, jetzt bald auf 55% der Fläche gegangen. Also die dominieren das jetzt, das Ganze. Da sind wir jetzt mit dem Ökosystem auch etwas zurückgegangen, ne? Da überlassen wir jetzt dem Finanzkapitalismus etwas die Wiese und schauen, wie sich das entwickelt in diesem Ökosystem Technopark. Anfangs war es sehr divers, sehr innovativ und jetzt haben wir eben dann ein sehr innovatives, weltmarktführendes Unternehmen Joby am Standort, was sich das hervorragend entwickelt. Und für mich als Ökosystemarchitekt ist es natürlich auch immer total spannend, auch die Phasen und die Zyklen zu erleben. Und jetzt hat der Standort natürlich einen riesen Vorteil, weil dort die Miete gut fließt, kein Leerstand ist und es läuft gut. Und die Arbeitsplätze der Region werden auch gefördert. Jetzt kann man die finanzielle Rendite nehmen und diese ökologische Transformation am Standort vorantreiben. Also aus der Vogelperspektive für den Ökosystemarchitekten, wie sich meine Stelle nennt, total spannend.
Du nennst dich ja Ökosystemarchitekt. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem Startup, also dadurch, dass ja, du hast ja gerade gesagt, das ist, ihr seid ausgebucht, also es gibt leider keine Fläche mehr für irgendwelche Interessenten. Wenn ich mir jetzt das so vorstelle, als Unternehmen dort, als Startup dort zu sein, das heißt wirklich sämtliche, ich erzähl einfach mal ein bisschen, bevor ich hier irgendwie schwadroniere, erzähl doch einfach mal ein bisschen, wie sich das anfühlt, beziehungsweise wie sich deine Leistung dann in dem Startup-Umfeld, in den Aufbau von den einzelnen ja, Welten dann niederschlägt.
Also das Ökosystem hat man ja ziemlich viele Wertschöpfungsströme, die da laufen, also Einkauf, Verkauf, die ganzen IT-Services, alles entlang der Management- und Unterstützungskette. Und es gibt ganz viele Player in so einem Ökosystem oder in den Ökosystemen. Und wenn jetzt ein Startup reinkommt, dann kann sich das ja langsam andocken oder es kann sich intensiv da einbringen. Und wir versuchen mit SIM so gut wie möglich die Firmen ganzheitlich in ihrem Wert zu steigern und in die Zukunft zu führen. Und da kann ein Matching zu dir als Interims-CFO genauso hilfreich sein wie zu einem Venture-Capitalisten oder einem IT-Dienstleister. Und so kuratieren wir die unterschiedlichen Anbieter und matchen die dann zu den jeweiligen Unternehmen und können so auch neue Produkte, neue Entwicklungen, neue Unternehmen initiieren, die dort dann fürs Gesamtsystem und für das Individuum einen Mehrwert bringen.
Ah, okay. Das heißt, um diesen Mehrwert kann ich dann auch messen, oder?
Mehrwert in finanzieller Rendite kann man gut messen. Der ökologische und soziale Impact, da streiten sich noch die Geister.
Aber man kann zumindest eine gewisse, ja, Pi mal Daumen signifikant zu sehen oder auch, ne? Also ich glaube, da lässt sich dann schon ein bisschen was auch zeigen. Wie sehen das so Investoren, Banken, jede Art, diese Art von Ansatz? Hast du da schon mal so eine Rückmeldung bekommen? Weil Banken sind ja immer Jahresabschluss, BWA und diese ganzen Themen.
Also wir sind in einem frühen Stadium der Ökosystemökonomie. Es gibt vielleicht 2% der deutschen Wirtschaft, die sich mit diesem Thema Ökosysteme auseinandersetzen. Dazu gehören auch einige Banken. Es gibt einen Ökosystembilder, der heißt Ambera. Das ist ein Fonds, der macht es über die Finanzen. Ein Venture Capital Fonds, initiiert von Volksraiffeisenbanken, der sich an Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette für Volksraiffeisenbanken beteiligt. Und über dieses Beteiligungskapital strukturieren die dann das Ökosystem Volksraiffeisenbank. Da gibt es erste Initiativen, die sind auch meines Erachtens total sinnvoll und zielführend. Dann gibt es eben viele Banken, die bezeichnen sich selbst als Ökosystem, ne? Also das Ökosystem der XY-Bank, ja? Kann man machen, ist auch teils richtig. Die Definition von Ökosystemen ist auch immer wieder unterschiedlich. Ja. Ich bin davon fest überzeugt, dass in 10 Jahren Banken grundsätzlich fragen werden, die einzelnen Unternehmen, wie sie sich im Sinne der Ökosystemökonomie aufgestellt haben, in welchen Ökosystemen sie tätig sind. Denn durch diesen Zusammenschluss von Unternehmen in Ökosystemen werden diese Unternehmen überhaupt erst zukunftsfähig. Als Einzelkämpfer wird es nicht mehr gehen. Man braucht den Zusammenschluss, um Skaleneffekte im Einkauf, die Reichweite im Verkauf, die Marktmacht, die spitze Positionierung in der Unternehmensstrategie in einem
Ökosystem als Gesamtanbieter für externe Kunden. Das wird es brauchen und es wird immer mehr in diese Richtung gehen. Und ob es dann lauter, ich sage mal, Ego-Systeme gibt, also Systeme, die einem Ego oder einem egozentrierten Unternehmen dienen, oder ob es tatsächlich Ökosysteme sind, die einer gesamten Wirtschaft dienen. Das ist, glaube ich, nochmal ein Kampf, der auszutragen ist, oder der eben schon läuft. Ja, also Monokulturen die heterogenen Strukturen in der Wirtschaft, das werden wir sehen.
Das schließt jetzt nochmal meine Nachfrage an, weil du ja damals in die Kugel geschaut hast und gesagt hast, 2030 werden wir nur noch 50% der mittelständischen kleinen Unternehmen sehen hier am Markt. Jetzt haben wir ja gerade aktuell eine Bereinigung am Laufen. Ja? Aus unterschiedlichsten Gründen brauchen wir jetzt hier nicht vertiefen, weil das Thema ist ein anderes und das überlassen wir auch ein anderes. Aber wenn wir das jetzt mal nach vorne denken, tritt genau das ein, was du sagst. Einfach nur aus diesem Exodus, den wir jetzt gerade so ein bisschen erleben. Tatsächlich sind wir auf dem Weg dahin, dass deine Prognose eintritt. Ganz hart formuliert. Kann natürlich immer anders kommen, ist klar. Aber ich nehme das jetzt mal zum Anlass, um jetzt ein bisschen weiter mit dir zu spinnen und zu sagen, du hast es damals prognostiziert, jetzt nehmen wir nochmal den Ansatz, den du gerade gesagt hast. Ökosysteme, nur noch es geht miteinander. Ja, miteinander. Das heißt natürlich, wir brauchen auch einen Stimmungswandel, einen Mindset-Wandel bei den Unternehmern. Jetzt lass uns doch noch mal kurz in den Technopark reingucken. Die Unternehmer, die du da siehst, das heißt ja nicht, dass du Gewinne oder Sonstiges teilst, sondern dass du gemeinschaftlich wirtschaftest, oder? Vielleicht können wir da nochmal genau ein bisschen reinhören in dieses Mindset, weil wir sind vielleicht gerade auf dem Weg dorthin, wo du hier einfach mal so in die Kugel geguckt hast, und ich finde das sehr spannend.
Ja, also alles beginnt natürlich mit dem Mindset und mit den Gedanken, nur so ist Veränderung möglich. Das ist ein schwerer Stand. Wir haben hier sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Umso größer der Schmerz und die existenzbedrohliche Lage der Unternehmen voranschreitet, umso mehr ist die Veränderungsbereitschaft gegeben. Das ist aber leider so, dass es dann in vielen Fällen natürlich dann auch zu spät ist. Ja. Wenn man das letzte liquide Vermögen in das bestehende sterbende Geschäftsmodell investiert, dann ist irgendwann auch keine Liquidität mehr da und dann übernimmt die Systemgastronomie die schönen Italiener um die Ecke oder die bayerische Gastwirtschaft oder eben die vielen anderen Unternehmen, die es in den unterschiedlichsten Branchen gibt. Also diese Systeme, diese Konzerne, die machen mit ihrer Business-Logik vieles platt, auch Venture Capital, was eben über Jahre hinweg negativ wirtschaften lässt, um den Markt auszurotten, um dann die Preise wieder anzuziehen. Also negative Ausprägung von Venture Capital. Und Venture Capital ermöglicht auch viel, möchte ich gar nicht sagen. Es gibt auch diese marktbereinigenden Themen im Venture Capital-Bereich. Und das führt eben nicht zu einer Vielfalt, sondern zu einzelnen dominierenden Akteuren. Und wenn du mich fragst, was mit dem Mindset ist, ja, es ist ein schwerer Stand. Also wir haben diese unterschiedlichen Generationen von Babyboomer bis Generation Alpha. Jede der Generationen hat unterschiedlichste Grundstimmung. Jede der Generationen hat jeweils unterschiedlichste Persönlichkeiten. Im Sinne der Transformation müssen wir jede der Generationen mit ihren unterschiedlichen Persönlichkeiten adressatengerecht anschlussfähig kommunizieren und begeistern, nicht abholen, wollen eigentlich nicht abgeholt werden, die wollen begeistert werden. Und da sind wir eben gerade dabei, hier wirklich Aufklärungsarbeit für uns selbst, vor allem für uns selbst zu tätigen. Wir haben ja in 2024 dann das Beyond Economy Movement gestartet, indem wir eben diese Wirtschaft, die Profit, People und Planet, den finanziellen, ökologischen und sozialen Profit erwirtschaftet, zu gestalten. Und da haben wir es tatsächlich geschafft, mal ein Markteintrittsszenario für SYM, Ökosystemökonomie, dieses ganze Zukunftswirtschaftsthema zu finden, der über alle Generationen hinweg da den richtigen Vibe trifft. Ja, also mit Beyond Economy, wir hatten davor das Wort, wir haben das immer noch, Verantwortungskapitalismus. Das ist eben Kapitalismus in drei Dimensionen, verantwortungsvoll gestalteter Kapitalismus. Der trifft schon auch einige, das sind aber dann eher die Hardcore-Typen. Es provoziert und polarisiert auch dieses Wort. Im Gegensatz zu Verantwortungskapitalismus ist Beyond Economy sehr zukunftsweisend, sehr offen, sehr integrierend. Und deswegen haben wir jetzt uns 2024 entschieden, Beyond Economy als die Markteintrittsstrategie zu wählen, was uns da Ende 25, da haben wir uns ja auch gesehen, im Beyond Economy Festival in München sehr gut gelungen ist.
Jetzt gibst du direkt den Ball zum Beyond Economy Festival. Darüber möchte ich natürlich auch noch reden, weil ich war 2025 ja dort. Wir haben uns ja dort gesehen, genau hast du gerade gesagt. Begeistert. Ich war begeistert. Als Finanzler komme ich dorthin und sehe also diese unterschiedlichsten Impulse, die dort geliefert wurden. Unterschiedlich, da ging es gar nicht, aber sie zahlen alle voll auf das Thema ein. Und ich finde, gerade wenn du schaust, wie unterschiedlich die Gästestruktur ist, vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen was dazu erzählen, wie du es aus der Ferne so wahrgenommen hast. Aber so als Finanzler, der also wirklich nur mit Zahlen umgeht, Liquiditätsvorkasse und so weiter, aber auch sehr stark interessiert bin an diesen, was, wie kommen diese Zahlen zustande? Ja, das ist für mich auch immer total wichtig. Muss ich sagen, hast du da etwas auf die Beine gestellt, wo ich sage, das hat wirklich was bewegt? Jetzt geht es natürlich darum, diese Stimmung in das Jahr zu tragen und bis zum nächsten Festival, um dann wieder den neuen Impuls zu setzen. Wie empfindest du es? Wie habt ihr dieses, also ihr seid ja mittlerweile im Haus der Kommunikation gelandet, im Werksviertel hier in München-Ost. Ihr habt euch vergrößert. Wie schaut es da bei euch aus? Wie hat sich es entwickelt?
Ja, 2024 war das so eine Haruk-Aktion. Wir kamen damals von der GLS-Bank, dem B2B-Kongress, der 50-Jahres-Feier der GLS-Bank. Die GLS-Bank ist ein starker Impact-Partner von uns, von dem wir viel lernen. Und die haben dort einige 100 Unternehmen zusammengebracht und haben es als die Nachhaltigkeitsmesse oder die größte Nachhaltigkeitsmesse Europas bezeichnet und haben eben viele ihrer GLS-Bank-Kundinnen und Kundinnen vorgestellt, die eben neben der sozialen und ökologischen Rendite auch eine hohe finanzielle Rendite haben. Und wir kamen also zurück von dieser Veranstaltung in Bochum und haben gesagt, wir brauchen auch sowas. Wir müssen es irgendwie schaffen, die Brücke zu bauen von der traditionellen Wirtschaft hin zu einer Impact-Wirtschaft, die auch eine finanzielle Rendite macht. Also neben dieser Bubble der grün-sozialen Unternehmen, die ich auch alle schätze, aber die halt nicht skalieren in der Breite. Und so haben wir also 24 dann in der Mofferthalle mit rund 500 Menschen das Beyond Economy Movement so gestartet mit dem jährlichen Höhepunkt im Festival und haben also festgestellt, uiuiui, da müssen wir in der Kommunikation und in der Programm und in dem ganzen Thema schon viel machen, weil der 80% traditionellen Wirtschaft geht es ja in erster Linie um Profit. Und so haben wir die Kommunikation in 25 umgestellt und haben gesagt, okay, wir liefern jetzt People und Planet, aber wir argumentieren und fokussieren Profit. Wenn wir sagen, lieber Unternehmer, liebe Unternehmerin, mit Kreislaufwirtschaft schaffen Sie unabhängige Lieferketten und dann sind die schon raus. Wenn wir sagen, liebe Unternehmerin, liebe Unternehmer, wenn Sie Ihren Unternehmenswert steigern wollen, sofern Sie unabhängig bleiben wollen als Unternehmen, wenn Sie keine Abhängigkeit von Rohstoffimporten und Strafzöllen möchten, dann kommen Sie zu uns und informieren Sie sich über Kreislaufwirtschaft. Das ist eine ganz andere Message. Und das haben wir also 25 gemacht und sind da ganz vorne mit dabei mittlerweile in dieser Profit-Kommunikation im Bereich People, Planet, Profit und haben es geschafft, dort eben weit mehr als 1000 wunderbare Zukunftsgestalterinnen und Gestalter zusammenzubringen aus Wissenschaft, Finanzwelt, KMU, Konzern, Politik. Also wirklich sehr, sehr breites Spektrum und konnten jetzt eben dort das ganze Feedback einsammeln. Wir hatten ja eine wunderbare App, mit der wir sehr viel Informationen auch erhalten durften. Die Teilnehmenden des Festivals haben uns auch sehr viel Vertrauen entgegengebracht, indem sie sehr viel personenbezogene und vertrauliche Daten uns gegeben haben, die wir jetzt nutzen können, um diese Zukunftswirtschaft zu gestalten. Das hat auch mit der Marke und dem Markenkern von SIM was zu tun, dass wir eben Mittelstandsförderung, Wirtschaftsförderung, Gesellschaftsförderung People, Planet nach vorne treiben. Deswegen kriegen wir auch diese Informationen und Daten. Ja, und jetzt sind wir gerade dabei, das nächste Festival zu planen. Das findet am 28.10. statt, wieder im House of Communication. Und hier haben wir also ein Programm zusammengestellt, was eben genau diese Zukunftsfähigkeit von Unternehmen darstellt, mit dem Schwerpunkt Krisenmanagement und Zukunftsforschung. Und hier geht es eben ganz tief rein ins Geschäftsmodell, in die Unternehmensstrategie, in die Kultur, ins Mindset der jeweiligen Gestalter. Und sind also jetzt gerade dabei, das zu strukturieren. Du hast gesagt, wer nimmt da teil? Also wir haben uns gegen Wachstum entschieden. Also wir hatten mindestens auch 5.000 oder 10.000 Menschen jetzt auf dieses Festival gebracht, haben gesagt, nein, das wollen wir jetzt nicht. Wir werden die Qualität nach vorne treiben und werden unterjährig mehrere Veranstaltungen anbieten in den jeweiligen Regionen und zu jeweiligen Themenbereichen, wo eben dann Businesspartner, die das Movement mittragen, dann zum Thema zum Beispiel Mobilität, zum Thema Elektronik, zum Thema Politik sich engagieren können und dann auch mit als Gastgeber und Gestalter sich dann an unterschiedlichen Veranstaltungen mit beteiligen können und dort dann diese 4.000, 5.000, die da jetzt zusätzlich vielleicht nach München gekommen wären, dass wir die dann regional vernetzen, betreuen und da die Community weiter aufbauen. Und wer kommt zu dem Festival? Also da haben wir klare Kontingente, dass wir sagen, okay, so und so viele Startups, so und so viele Nachfolgerinnen, so viel Impact-Unternehmen, so viel Akademiepartner, also Universitäten und so weiter, so und so viel KMU, so und so viel Finanzpartner, Politik. Also da haben wir eben so Kontingente, wo wir sagen, wir wollen jetzt 150 Startups da haben und 50 Großunternehmen und so weiter. Und da sind wir jetzt eben gerade in der Ansprache, mit den jeweiligen Partnern dann auch das Programm zu gestalten, weil die Partner sollen auch immer Partner des Programms sein und den Inhalt fürs Programm mitliefern, damit wir da jetzt nichts Theoretisches machen, sondern wirklich praxisorientiert.
Ja, nee, also das hört sich auf jeden Fall vielversprechend an und ich glaube, da erstmal viel Kraft und viel gute Gespräche, dass es dann wirklich auch wieder so gut wird, wie es beim letzten Mal ist, weil mich hat es tatsächlich begeistert und ich finde, es ist so ein bisschen die Klammer um das, was wir heute gesprochen haben, weil man muss vielleicht erstmal so ganz tief fallen, um dorthin sich zu entwickeln, wo du jetzt heute stehst. Vielleicht eine Frage zum Schluss. Ich bin ja Finanzler, sehe es mir nach. Was war, wenn du aus so einem Tag rausgehst mit dem Beyond Economy Festival, kann man das an einer harten Zahl messen, dass es gut war? Oder ist es mehr so ein emotionales Gefühl? Woran hast du es beim letzten Mal zumindest für dich festgestellt?
Ein rein emotionales Gefühl.
Herzlichen Dank. Wir haben fast die Stunde voll gemacht. Du hast einen Rundumschlag gemacht über dein Leben. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Vielleicht noch ein Schlusssatz für unsere Mittelständler. In Bezug auf deine Prognose, vielleicht gibt es da etwas, was du mitgeben kannst. Vielleicht ist auch die Aufforderung, mal in diese Kreislaufwirtschaft zu denken, eine solche. Was kannst du uns und den Mittelständlern, die hier zuhören, mitgeben?
Schließt euch dem Beyond Economy Movement an. Das ist der erste Schritt. Ob ihr dann Ökosysteme mit SIM oder mit anderen Ökosystembetreibern und Entwicklern machen wollt, bleibt euch überlassen. Aber das Beyond Economy Movement mit den ganzen Universitäten, mit den ganzen Partnern, die wir da aufgebaut haben, über 100 an der Zahl. Das ist echte Zukunftswirtschaft mit dem Ziel, Vielfalt, Mittelstand, Familienunternehmen zu erhalten und auch den Industriestandort Deutschland und Europa zu erhalten. Und da kann ich nur empfehlen, da beizutreten und mitzugestalten.
Dann bleibt mir noch das Schlusswort, Michael. Danke dir fürs Kommen. Ja, und was nehmen wir heute mit? Das Mitnehmen von Fehlern, akzeptieren von Fehlern, aber auch Werte verankern, Zusammenarbeit ernst meinen, dann ist nämlich Beyond kein Event, sondern ein Betriebsmodus. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine gute Zeit. Toi, 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 und wir sehen uns auf dem Beyond Economy Festival. Bis dahin, Michael.
Vielen Dank.